Sali Debi, danke, dass du für das Intro zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Also ich bin Debi, ich bin 24, komme aus dem Aargau und ja, was ich alles mache. Also momentan bin ich in einem Praktikum beim Radiokanal K, arbeite aber bei Kanal K noch ehrenamtlich, indem ich Entsendungsmachende bin und meine eigene Schweizer Musiksendung habe, die einmal im Monat läuft.
Und gestern zuerst mal live gewesen. Wie ist das Gefühl, live zu gehen?
Gut, ich muss ehrlich sagen, durch das ich so halt einfach meine Sendung auf Vorproduktion arbeite, habe ich schon ein bisschen gekannt. Aber so wirklich live zu sein, ist schon noch ein bisschen nervöser gewesen. Aber dadurch, dass ich die ganzen Abläufe im Studio schon gekannt habe, war es mir glaub, ein bisschen wöhler gewesen, weil ich schon gewusst habe, wo was ist, wo was ich muss drücken und ja.
Wenn man so in der Sendung ist und die live ist, wird es einem bewusst, dass es live ist? Oder ist das einfach im ersten Augenblick so, nachher kommt man dann so in den alltäglichen Flow?
Es ist schon eigentlich im ersten Augenblick, weil du musst noch so ein Knöpfchen drücken. Wobei am Donnerstagabend, als ich das erste Mal live war, musste ich das nicht müssen, weil ich gerade von einer Live-Sendung übernommen habe. Aber schon vor allem durch das Knöpfchen drücken, wirst du mega schnell bewusst, du drückst jetzt die Knöpfchen und ab jetzt zählt alles.
Ja. Dass du es erzählst. Und dann geht wahrscheinlich irgendwo noch eine rote Lampe an, dann wird das auch noch visualisiert. Aber wo kommt die Leidenschaft her fürs Radio?
Also eigentlich wirklich so genau weiss ich es selber auch nicht. Ich weiss einfach, dass ich wirklich seit klein auf schon irgendwie das Radio cool gefunden habe. Im Kindergarten habe ich immer gesagt, entweder will ich das Radio arbeiten oder Lehrerin werden. Und bei eben Lehrerin habe ich nachher recht schnell über den Haufen geworfen und gefunden, da ist nichts für mich. Und das Radio, das war eigentlich immer das, was da gleich geblieben ist.
Und was sind so die ersten grossen Sachen gsi, wo du gemerkt hast, doch, ich bin jetzt im Radio und also hätte ich schon mal jemanden angesprochen, wo die dann gehört hat, oder was ist so das erste grosse Meilenstein gsi, wo du gemerkt hast, ich arbeite im Radio?
Das war eigentlich wirklich durch meine Arbeitslosigkeit gsi, wo ich vom RAF-Parat, den ich hatte, in eine arbeitsbetriebliche Massnahme gesteckt worden bin. Und er gewusst, dass der Radiobereich mich interessiert. Und er gefunden, du, in Aarau gibt es so ein super Format, so eine arbeitsbetriebliche Massnahme, wo du im Radio schaffst. Es war im Gebäude von Kanal K gewesen, hat aber nicht so gerade direkt zu Kanal K gehört. Aber ich bin dann nachher schlussendlich in die Redaktion reingekommen und wir haben einfach eine Sendung für das Kanal K produziert.
Und wie war es so in der Redaktion? Wie muss ich mir die Arbeit für dich jetzt auch vorstellen? Was hast du dort gemacht?
Die Sendung, die wir dort hatten, war eine Schwerpunkt-Sendung. Dort haben wir im Team einmal besprochen, was wären spannende Themen. Mit dem Themavorschlag so ein bisschen Ideen für die Sendung mitbringen oder auch, wer willst du dann anfragen? Einfach, dass du ein bisschen Fleisch am Knochen hast und die Themen, die nachher kein Fleisch am Knochen hatten, das sind auch die, die gerade rausgeschmissen worden sind. Und ja, nachher, wenn du auf etwas abgestimmt hast, dann hat halt das Recherchieren angefangen, Leute anfragen für Interviews, dich eben die Interviewfragen vorbereiten, die Interview durchführen und das nachher alles bearbeiten und so zu einer Sendung zusammenzubasteln.
Und was fasziniert dich denn am Medium Radio?
Also eben, das Radio ist so ein bisschen ein Begleitmedium für die Leute. Also du begleitest eigentlich die Leute den ganzen Tag. Es hört zwar nicht immer jeder 100% zu, wie wenn du jetzt Fernsehen schaust, aber es gibt immer wieder Momente, wo du die Leute abholen kannst mit spannenden Sachen und du kannst gleich irgendwie Neues lernen, den Leuten neue Informationen geben. Du lernst aber durch die Recherche und Interview führen selber mehr von verschiedenen Themen, die dich vielleicht vorher nicht so fest beschäftigen. Und das ist irgendwie das, was ich eben cool finde, dass in verschiedene Themen neue Einblicke bekommst, die du sonst nicht unbedingt hättest.
Und man kann auch Bilder erzeugen, also beim Hören, oder?
Genau, das Radio ist Kino im Kopf, das ist so der Satz, den vom ersten Tag her, wenn du irgendwie fürs Radio arbeitest, hörst. Und sehr wichtig ist, weil durch die Bilder im Kopf holst du die Leute ab und bleiben die Leute eher bei dir, weil sie sich irgendwie das vorstellen können und so ein bisschen Sympathie entwickeln und dann mehr Interesse entwickeln, was du dann jetzt noch weiter erzählst.
Und so Interview führen, was sind so Skills gewesen, die du durch das Radio gemerkt hast? Weil ich nehme dich ja sehr kommunikativ war, aber wie bereitest du dich vor auf Interviews jetzt für das Radio oder so?
Ja, das Wichtigste ist schon, dass du recherchieren über die Person. Dort kommt es auch so ein bisschen ganz darauf an, wenn ich jetzt für meine eigene Sendung recherchiere, dort gehe ich halt bei Bands und Musikern wirklich auf die Homepage, wenn sie Wikipedia-Artikel und Deko lassen. Aber auch, ich nutze mir auch das Medium, dass ich andere Interviews höre, um manchmal auch Inspirationen holen für Fragen oder für Thematiken, die du vielleicht im Vorhinein noch nicht so gedacht hättest. An das wollte ich dann darauf eingehen. Aber.
Also wie auf dem alten Interview aufbauen und weitere Fragen vielleicht stellen, die sich aus dem Interview ergeben haben.
Genau, das ist einfach so ein bisschen ein Vorlag, kannst du stipizen und dann für dich nutzen und...
Wie bist du zu deiner eigenen Sendung gekommen?
Das ist, ich bin ja im Stationär, das war die arbeitsbetriebliche Massnahme gewesen. Da war ich eigentlich bis im Januar letztes Jahr gewesen. Habe ich aber können so verlängern, indem ich einfach gesagt habe, ich komme freiwillig arbeiten. Habe zwar nicht mehr verdient, weil ich ausgestört war, aber habe so immerhin und eigentlich noch einen geregelten Arbeitstag gehabt. Und ja, das war noch bis im März letztes Jahr. Und mein Chef, den ich dort hatte, hat nachher einfach gesagt, hey, ich komme jetzt noch weiterhin arbeiten in der Redaktion, einfach auf freiwilliger Basis. Das hat im Kanal K gesagt, weil er hat immer wieder so alle 10 Wochen mit ihnen eine Radiositzung gehabt, um ein bisschen informieren, was für Leute im Haus sind, wer gegangen ist und einfach so. Und ja, dann haben sie irgendwie gefunden, weil sie gewusst haben, ich mache nicht mal so schlechte Arbeit. Ja, ob das auch nicht etwas wäre für mich mit einer Sendung. Und ja, da ist irgendwie die Programmleiterin eines Morgens auf mich zugekommen und so, ja, ich habe gehört, du hättest Interesse an einer Sendung. Und ich bin irgendwie da gestanden und dachte, von was redest du? Ich habe eigentlich noch nie gesagt, ich wollte eine eigene Sendung. Und ich so, ja, du, ich kann es mir ja mal überlegen. Ja, ich habe, glaube schon eine Idee. Und bin eigentlich zu meinem Chef und habe so gesagt, du weißt das, wieso ist sie auf mich zugekommen? So, das ist jetzt deine eigene Sache, aber ja, es wird wahrscheinlich aus dem Gespräch sein, dass er gesagt hat, dass ich jetzt noch da arbeite. Und ja, so habe ich eigentlich angefangen, mich so ein bisschen zu beschäftigen mit, ja, was wollte ich für eine Sendung? Also für mich war klar, eine Schweizer Musiksendung, aber ja, brauchst du dann noch gleich ein richtiges Konzept, wie dann die Sendung aufbauen willst.
Und wie ist die Sendung aufgebaut? Kommt es so?
Also bei mir ist es jetzt so, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich oftmals anfangs von der Sendung so zuerst 2 Songs spiele, wo ich je nachdem 2 völlig unterschiedliche Künstler gespielt habe. Oder manchmal ist auch schon als 2. Lied irgendetwas, das zu meinem Gast von der Sendung passt, dass ich eine schöne Überleitung machen kann. Dass der Gast dort mitmacht, von ihm selber ist oder irgendwie thematisch gerade passt, wie du dann ins Interview einsteigst. Und dann habe ich so ein bisschen, ja, angefangen, wie so 3 Talkblöcke so zu machen, also 3 Interviewblöcke. Und eigentlich wirklich zwischen den einzelnen Interviewteilen spiele ich nur Musik von meinem Gast, um eigentlich auch so ein bisschen zu zeigen, hey, der macht so und so Musik. Und auch gerade so ein bei berühmteren Leuten, wie irgendwie ein Seven oder ein Adrian Stern, schaue ich dann an, dass man nicht die Songs spielt, wo jeder schon kennt, sondern auch mal etwas anderes. Und ja, wenn das eigentlich wie die Interviews abgeschlossen sind, gibt es nachher hinten raus noch ganz viele verschiedene Musik, die zum einen ich ausgesucht habe Und zum einen, ich habe auch Vorschläge von der Musikredaktion im Kanal K bekommen, wo sie finden, ey, da wäre doch noch etwas für deine Sendung. Und dann, ja, erzähle ich einfach noch irgendetwas dazu.
Was ist die Faszination an der Schweizer Musik? Erzähl mal ein bisschen von der.
Das ist eigentlich auch schon so etwas, was mich schon seit klein auf verfolgt, sozusagen. Also, ich bin früher mal ein ganz grosser DJ Bobo-Fan gewesen, was mir schon heute schon eher peinlich ist, aber ich habe so...
Auf Jugendzünder muss man wegen stolz sein.
Ja, das war fast noch vor der Jugend gewesen, also Kindheitssünde, sagen wir es so. Ja, eben, den habe ich ganz toll gefunden. Und danach schnell ist irgendwie so Plüsch und so, das habe ich auch ganz toll gefunden. Und das dann haben wir daheim gelassen und lauthals falsch mitgesungen und...
Aber ja, du hast es gefühlt.
Ja, genau.
Das ist das Wichtigste.
Genau, ich habe es einmal richtig gefühlt. Und ja, das hat mich halt immer schon interessiert. Ich habe die Schweizer Musik eigentlich schon immer gut gefunden. Aber ich habe schon gemerkt vor ein paar Jahren, dass die Schweizer Musik bei den Schweizer Leuten nicht wirklich ankommt. Also, dass man sich oft eher ein bisschen geschämt hat. Und das ist dann so wie immer das gewesen, dass ich mich da eigentlich auch so ein bisschen geschämt habe. Und eigentlich nicht so gerne gesagt habe, was ich für Musik höre.
Also was los ist denn gerade? Was ist so bei dir auf dem ja, MP3 kann ich ja über den iPod? Oder was los ist gerade? Was inspiriert dich gerade?
Also was immer geht bei mir ist Gotthard. Das ist so wirklich...
Also das Alte oder das Neue? Oder beides?
Mittlerweile durch mein eine Interview, das ich mit dem Bassist führen durfte, bin ich auch offen gegenüber vom Neuen und finde das neue Zeug auch super. Also hat gute Sachen dabei, aber schon primär das Alte. Das ist halt so ein bisschen das, was ich so ein bisschen mehr den Bezug dazu habe und mir so ein bisschen mehr am Herzen liegt.
Was lösen denn so die alten Songs bei dir aus, wenn es dir am Herzen liegt? Hat es dir durch eine schwere Zeit geholfen?
Es ist eigentlich so viel recht lustig. Also nein, nicht lustig, aber...
Doch, doch, es kann auch lustig sein. Es muss immer beide ernst sein.
Also, ja, also von der Thematik her ist eigentlich nicht so lustig, aber okay. Ich finde so vom Bezug her nachher schon ein bisschen speziell. Also ich hatte 2010 eine Rück-OP im Oktober und ja, am 5. Oktober ist ja der Steve Lee 2010 verstorben und ich habe die Band mega cool gefunden, habe sie 2006 dürfen im Backstage treffen und das ist mir wirklich so ein Treffen, wo man mega blubber ist, wie die Jungs sind und so. Und ja, ich bin am 6. Oktober ins Spital gekommen, am 7. Oktober operiert worden und ich habe schon ein Wunder gewesen, dass ich es am 6. dann gar nicht mitbekommen habe in den Medien. Und meine Eltern haben es nachher im Spital irgendwann mitbekommen, gefunden, sie wollen mir das jetzt nicht so etwas von einer Operation
ja,
sagen.
Das ist nicht so ermutigend.
Ja, ja, weil du weißt ja nachher nicht, was das ja, für Folgen könnte haben. Und irgendwann nach der OP, ein paar Tage später, haben sie mir das gesagt. Und ich bin völlig so aus der Wolke gefallen. Und bin mega geschockt gewesen und habe nachher eigentlich den ganzen Spitalaufenthalt nur Gott hat gelöst.
Hast du immer Nachbarn gehabt?
Ja, aber ich habe immer mit Kopfhörern gelöst.
Okay,
daher.
Okay.
Ja, und, aber ja.
Nein, aber ich kenne das auch. Ich kann dann wirklich, wenn ich irgendwie eine Emotion dazu habe, wirklich nonstop nur das Gleiche hören. Das kenne ich sehr gut.
Ja, und halt eben, du willst das wie nicht können realisieren, dass, ja, dass das Steve jetzt einfach nicht mehr lebt. Habe ich das halt nachher immer, habe ich halt immer gekühlt, wenn ich gelost habe. Und ich hatte dazu die Operation in Lausanne gehabt. Und ja, ich mag mich noch sehr gut erinnern, dass die Krankenschwestern einmal mit mir über Vater waren, sind, wie ich kein Französisch können. Und die haben immer nicht gewusst, ob ich Schmerzen heule oder was los ist. Oh. Und irgendwie Gotthard haben sie auch nicht wirklich gekannt.
Ja, das geht eher in den Sinn,
ja, oder? Und dann, ja, das ist auch noch... Wie so ein bisschen, halt eine lustige Situation gewesen, zum Erklären. Und so, ja, bis dort mal gecheckt haben, dass ich gar nicht heule wegen Schmerzen, sondern eben emotional gegenüber die Musik. Und das ist irgendwie, ja, für Gotthard ist eine ziemlich harte Veränderung, denke ich, für mich aber auch, weil ich seitdem wirklich auf den Rollstuhl angewiesen war und vor allem Fußgängerin war. Und daher bin ich eigentlich, liegt mir das Gott hat sich dann mega am Herz und so ein bisschen für mich wie so die emotionale Verbindung.
Ja, weil beide so einen Einschnitt hatten.
Genau. Oder?
Aber wie war es? 2006 hast du dann noch den Steve Lied ja getroffen. Ist ja dann 2010 meine erste Begegnung gewesen. Erzähl mir mal.
Ich mag mich noch erinnern, das war in Frauenfeld. Und es war zuerst nicht klar gewesen, ob das Treffen vor oder nach dem Konzert ist. Und in dieser Halle war es so richtig sau heiß gewesen. Also ich glaube, jeder dort innen hat geschwitzt.
Eine Sauna?
Ja, es ist da wirklich vorgekommen wie eine Sauna. Und wir sind nachher noch ein Glas geholt und dann plötzlich hat es geheißen, ja, wir können jetzt noch vor dem Konzert hinter die Bühne. Und ich als langsame Klassenasserin bin halt mit der Klasse hinterher gegangen. Also eine Erdbeer-Garnet-Klasse gehabt.
Ah, so, ja.
Und ja, ich mag mich noch irgendwie mega erinnern, kaum sind wir dort hinten, ist der Leo Leoni so gekommen und dann so, ah, ist die Klasse für mich, das ist meine Lieblingsklasse. Und ich so, nein, das ist meine. Ja, und eben, sie sind recht gechillt gewesen, also sehr entspannt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob alle noch ein Gläschen Wein hatten. Da muss sicher, dass Steve Lee hat noch ein Gläschen Wein gehabt. Und ganz so eine entspannte Atmosphäre, als ob irgendwie daheim in der Stube mit denen würdest hocken und einfach so ein bisschen blöden und Seiten unterschrieben, Fotos gemacht, so völlig.
So wie so ein Sonntagnachmittag irgendwie bei sich daheim,
ja, genau.
Vor einem Konzert.
Genau, genau die Atmosphäre hast du gehabt und sie waren wirklich sehr offen gewesen, sehr freundlich und ja.
Und nachher, wenn wir so einen Teil von Gott haben, dann nach dem Einschnitt und so zum Interview einladen, der Bassist, wie war denn das gewesen? Nachher auch ein bisschen professioneller, jetzt nicht so Sonntag, Nachmittagsstimmung?
Es war auch super gewesen. Es war sehr schade gewesen, dass es wegen Corona haben wir nicht uns im Studio können treffen konnten. Aber ja, wir haben nachher einfach über Skype haben wir uns unterhalten und das ist ja der Marc Lin und ja, eben, du merkst, es sind so bodenständige Jungs und das Einzige, was ich in dem Interview Angst hatte, ist, so ein bisschen über den Tod von Steve Lee zu reden. Weil ich gewusst habe, das ist für mich persönlich ein emotionales Thema, für Marc selber, aber auch, weil er ja dabei war beim Unfall und das war auch so das, was mir im Interview eigentlich fast am schwierigsten gefallen ist, auf das Thema zuzugehen. Ja. So wie machst du die Überleitung?
Weil du selber auch noch ein Rucksäckchen hast um das Thema herum, oder?
Ja, genau. Aber ja, es ist nachher klar, also bei dem einen Ding, das er nachher erzählt hat, wo er eben zurück von Amerika auf Zürich war und den Rest der Band gesehen hat und eben so eigentlich hättest du zweite Höchstsäule zurückkommen und du bist nur noch allein zurückgekommen. Das war für ihn mega hart gewesen. Und das hast du dort auch wirklich in der Stimme so ein bisschen gehört, dass ihn das emotional ein bisschen packt
und
hat.
Und auch immer noch, oder? Das ist ja jetzt ja. Auch schon wieder 10 Jahre bis 11 Jahre her, oder?
Genau, aber ja, eben, ich habe eigentlich von Anfang an so ein bisschen gesagt, dass das halt einfach auch wird kommen im Interview. Ja. Aber nicht nur, ich möchte nachher auch eben über das Nachher reden, wie sie überhaupt auf den Nick gekommen sind und wie das jetzt mit ihm ist. Weil ich auch gefunden habe, ja, das musst du genau gleich thematisieren und einfach mal vielleicht auch versuchen, den Leuten eben die Hemmung wegzunehmen. Dass,
das Neue auch ein bisschen anzunehmen.
Ne? Genau. Weil mir hat das jetzt eigentlich auch durch das Interview geholfen, dass ich offener bin.
Was ist dir denn wichtige Interviews?
Dass du so mit dem Interviewgast so das Heu auf der gleichen Bühne hast, so die Sympathie stimmt. Also ich hatte jetzt auch schon jemanden, der es für mich nicht ganz so gestimmt hat.
Und was machst du? Musst du es ja dann gleich durchziehen, oder?
Ja, du musst einfach das Beste geben und einfach so versuchen, das zu ignorieren. Und du, im Interview kannst du gut im Kopf denken, so, ah, du bist so ein Komischer, solange du es nicht zeigst oder gerade aussen zeigst. Ich kann dir niemand verbieten, was du sagst, also was denkst. Und daher habe ich dann so dort gemacht, dass ich bei gewissen Antworten von ihm da halt wie so gedacht habe, ja, das macht für mich jetzt nicht so Sinn, oder ja. Und dann,
lass es einmal im Raum stehen und lass den Zuhörer mal das wirken, oder?
Genau, und ich fand, ja, eben, stimmt jetzt auch die Chemie vielleicht zwischen mir und ihm nicht. Ich weiß nicht, wie es seine Sicht war, aber für mich hat es halt nicht so gestimmt. Aber es ist natürlich schon, wenn du mit jemandem so ein bisschen, ja, gleiche Sympathie hast, fällt halt das Gespräch einfach einfach.
Das schon auch, aber dann kann es fast zu kollegial werden, dass du dann auch wieder musst schauen, wie... Also weißt du, ich hatte ein Interview gehabt mit einem Stand-up-Comedian, den ich selber sehr mag und so, dass du immer nur nach einem Gag auch lachst, weil es lustig ist, sondern auch ein bisschen probierst, gleich ein bisschen Distanz zu erzeugen. Das ist dann manchmal schon auch schwierig. Das andere, also so eine gute Mischung finde ich schon nicht schlecht. Vor allem, ich habe immer die gern, die erzählen. Also wenn man dann muss, ich tue ja auch etwa gleich wie du, drei Themenblöcke, aber das ist los. Also ich habe vielleicht zwei, drei für mich so Sätze oder Fragen drin, aber nachher schaue ich, was so kommt. Aber wenn dann nur Ja und Nein oder so knappe Antworten kommen, dann du dann im Interview wieder musst neue Fragen kreieren, weil kein Fleisch am Knochen hast, dann wird es schwierig. Ist das bei dir auch so?
Gut, ich schreibe mir sehr viele Fragen auf. Bei mir ist aber nachher schon so, ich habe schon fast zu viele Fragen, aber ich weiss aber schon auch, eben, ich lasse dann meinem Gast einfach natürlich dann noch zu und wenn ich merke, hey, das ist irgendwie noch spannend oder da ist jetzt noch nicht ganz so klar, dann hake ich noch mal nach oder dort, dass du irgendwie ein, zwei Fragen noch weiter über etwas anderes dann redest, was sich dann ergibt. Aber ja, eben, was du vorhin jetzt noch gesagt hast, eben, dass wenn Sympathie schon fast zu fest ist, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass mir das nachher schwer war. Wobei, ich hatte Jim Thomas mal gehabt und das hat bei uns mega gefunkt in diesem Interview.
Was
das
auch ist, super ist, also weißt du, ja. Aber ich habe dann immer also den Ansatz gleich, also man darf natürlich merken, dass man sich mag, aber es darf dann auch nicht einfach so ein Abfeiern sein, sondern es muss
ja, also ich glaube,
ein Rahmen sein, oder?
Ich glaube, dort haben wir wirklich so das perfekte so Rahmen gefunden, dass es noch schön war, aber einfach so untereinander halt, ja, im Interview strahlst du ja nicht alles aus, also gewisse Diskussionen, die man da kennt, irgendwie ja, Blue Bayou von der Paola Felix, wo ich nachher nicht mehr sicher war, von wem das ist, und ich so, wo man gefunden hat, ja, das könnte Paola Felix gewesen sein, ja, nein, das ist doch nicht mehr. Und ich so, ja, aber so weit wie ich weiss, ist doch das von der Paola. Und er so, hey, wie alt bist du eigentlich? Woher weißt du das? Und völlig nachher perplex war, dass ich das in meinem Alter weiss. Und ja, ja, aber ja, ich habe auch gemerkt, dass es so, wir sind wirklich gut ausgekommen. Und ja, nachher irgendwie im Herbst irgendwann kommt jetzt sein Album raus und ja, ich habe nach dem Instagram auch mal geschrieben, so, ja, wo er gefragt hat, was freut ihr euch, wenn Corona vorbei ist? Und dann habe ich gesagt, ja, Interviewgäste im Studio zu haben, dass nicht immer auf, Sozial, also, ja, auf Skype und so ausweichen musst, weil es ist halt schon nochmal anders, wenn jemanden im gleichen Raum hast.
Ja, darum mache ich es ja jetzt auch. Natürlich bin ich ja nicht Fan von Masken, weil Mimik und alles halt nicht gesehen, aber so habe ich gleich wieder jemanden da und vis-à-vis. Und man kann ja schon sagen, Instagram live und so, aber nachher bist du immer wieder abgelenkt von Kommentaren und bist aber auch nicht genau da und so. Und das habe ich, also ich habe beim ersten Lockdown das ein bisschen probiert und ich habe dann einfach gemerkt, es geht nicht. Also es geht schon mal für so für meine Kollegen oder so, aber wenn du wirklich willst, mit einem Plan oder mit etwas im Inneren nachher ist dann der Gast so abgelenkt von den Kommentaren und liest den Kommentar und du probierst ihn zu fragen. Das ist dann manchmal schon auch schwierig. Darum habe ich jetzt gedacht, ich mache es lieber so und kann dann ein fertiges Produkt nachher schieben. Oder?
Ja, bei der Musik ist es halt leider noch ein bisschen schwieriger, dass die dann halt schnell mal sagen, komm, wir weichen aus auf Skype. Ja. Und ich bringe das auch immer, ich sage bei jedem, den ich anfrage, wir können es sehr gut im Studio machen, wir haben Schutzkonzept und so weiter. Und ja, über Skype muss ich sagen, mittlerweile, es geht auch gut, aber
Ja, aber Skype hat nicht die Kommentarfunktion.
Ja, das ist schon mal gut.
Wie Instagram Live. Aber wer ist so der Newcomer, der jetzt durch deine Sendung auch ein bisschen für dich entdeckt hast?
Der André. Definitiv, der André aus Winterthur. Den habe ich letztes Jahr so, wann war das so, zwischen Februar und März, um auf MX3 gefunden, so völlig spontan. Hat der angefangen, Madrid zu hören, macht Mundartmusik und der hat mich irgendwie gerade gepackt und gefunden, hey, Mundartmusik kennt man langsam auch gut, aber es klingt ein bisschen anders wie irgendwie Plüsch oder so. Er hat einfach so ein bisschen seinen Stil, aber coolen Stil und gefunden, man, der könnte noch etwas, könnte es noch einbringen und hat irgendwie gefunden, den würde ich gerne für meine allererste Sendung haben. Und ja, dann ist halt natürlich das nette Corona gekommen und der Lockdown und er hat nachher, die Radiostation hat nachher angefangen, den wirklich zu spielen, einzuladen für Interviews und ich so dachte, ja super, jetzt genau den Newcomer, den ich wollte.
Und jetzt schon so ins Radio. Ja. Und du entdeckt hast.
Was? Ja, so also gefunden, ja super, jetzt wirkt es dann wie schon so, wenn dann irgendwie, als ich angefangen habe, die Sendung wieder, also wirklich aufzugreifen für die erste Sendung, das war im Sommer drin, wo er halt schon in der Radiostation wirklich gespielt worden ist. Und das war wie für mich. Ich hatte dich eigentlich entdeckt, bevor du in der Radio wirklich gespielt worden bist. Aber es wirkt dann wie so.
Ja.
Ja.
Du gehst jetzt mit dem Hype-Train ein bisschen mit. Oder?
Ja, wobei eben, es ist mega cool. Ich habe ihn jetzt auch schon live gesehen, mal noch im letzten Sommer. Und das ist wirklich super. Und ja, eben, momentan habe ich halt schon ein bisschen grössere gehabt.
Also wer ist denn so die nächste Hotshots, die du hast?
Jetzt für die April-Sendung mache ich eine Spezialsendung über Grauzone. Die gibt es ja zwar nicht mehr, aber die haben jetzt irgendwie Ende März nochmal so ein Album veröffentlicht mit von einem Live-Konzert, wo sie die Song jetzt so veröffentlicht haben. Und da ist halt mein Vater so mit dieser Idee gekommen, ob das nicht etwas wäre für mich. Und er fand, ja. Fragst du mal den Stefan Eichen? Weil ich meine, versuchen kannst du es. Ja, kannst du nicht mehr wie ein Nein bekommen?
Wenn du das Nein akzeptierst.
Und ja, das Nein ist dann halt leider gekommen, weil er bis im Oktober irgendwie in ein Projekt involviert ist und keine Zeit hat. Und er fand, ja. Weitergeschaut und die es Platte veröffentlicht haben, das Label, hat mir dann nochmal zurückgeschrieben, so, okay, es gibt so eine Musikkenner, Deno, und sonst eben irgendwie der ehemalige Schlagzeuger, der Marco Repetto. Und jetzt habe ich schlussendlich den Marco Repetto angefragt, wir hatten zwar jetzt so ein bisschen ein Terminproblem, so ein bisschen gehabt, weil der ist auch noch an einem Album. Und dann fand ich, ja, jetzt nicht Zeit, ich muss warten. Und dann hat er mich vergessen und ich wieder geschrieben, du, wie sieht es aus? Und eigentlich hätten wir jetzt am Montag das Interview führen. Ja, jetzt ist es aber so, dass bei uns beide Studios besetzt sind, dann müssen wir schreiben, du, es geht doch nicht. Und jetzt tun wir übernächste Woche dann einfach und ja. Aber im April, die Mai-Sendung startet eigentlich auch schon, das Interview habe ich auch schon gebaut.
Dort wer ist dort?
Rita Roof. Weiss nicht, ob du kennst
du? Doch, hast du schon gehört.
Sie ist eben momentan bis jetzt mehr Background-mäßig, beim Toto zum Beispiel, ja, ja. Lo und Ledig, Nemo und weiß nicht was noch.
Ja, so und, ein Stil, so ein bisschen.
Ja, und jetzt bringt sie ihr erstes eigenes Album aus. Und da bin ich eigentlich von Universal angefragt worden, ob das nicht etwas wäre für meine Sendung, um sie vorzustellen. Und dann habe ich gefunden, ja, sehr ja, gerne natürlich, wenn ihr schon so fragt.
Wenn schon die Anfrage auf der anderen Seite ist, das wird sie auch noch kurz so anschneiden. Wie gehst du mit dem Anfragen-Game um? Machst du es gerne?
Ja, es ist halt schon. Eben, musst du halt immer überlegen, wer willst, wer interessiert dich vielleicht auch gerade, wer passt jetzt gerade in die Sendung rein, irgendwie thematisch so ein bisschen. Weil es wäre ja schon schön, wenn du eine Aktualität hast und ja, daher, wenn du mal jemanden hast, dann fange ich schon an zu schauen, ob irgendwie über Social Media kannst du anfragen, wobei dort schreiben viele aber halt gerade so Musik halt gar nicht zurück. Oder halt eben, die lassen es gar nicht. Und dann kannst du auch mal schauen, wer dann kannst du anfragen. Oft, je nachdem, läuft es halt über das Management. Wobei, ich muss ehrlich sagen, bis jetzt hatte ich gar nicht so Probleme gehabt mit dem Management. Es hat immer irgendwie geklappt.
Ah, oh, das ist bei mir ein bisschen anders. Also am besten komme ich Feedback über auch für wenn ich sie direkt irgendwie kann anfragen kann oder wenn man mich schon kennt. Also wenn ich jemanden aus der Comedy-Szene schon hatte, ist es nachher einfacher, nur den dann zu kommen. Wenn ich an ein Management schreibe, habe ich meistens, komme ich einfach auf den Berg. Vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders, weil du das Radio hinten im Rücken hast. Ich habe natürlich noch niemand. Und dann kommst du einfach auf den Berg und dann wirst du einfach abgespeist. Aber was ich am meisten Stresspickel bekomme, ist, wenn ich eine Anfrage schicke und keine Antwort bekomme. Also ich akzeptiere ein Nein und ich habe auch ganz schöne Nein schon bekommen. Aber wenn ich gar nichts zurückbekomme, dann bin ich ein bisschen rumpelsurig.
Gut, das habe ich zum Glück bis jetzt auch nicht erlebt. Aber ja, das würde mir glaub genau gleich gehen, wenn du gar nichts hörst und dann nicht weißt, ja, haben das überhaupt gelesen? Genau. Sind es noch in Absprachen? Wie sieht es aus? Und ja, sie können doch auch schreiben, nein, die Person kann zwar und dann nicht, dann weißt du, aber dann weißt du auch, ja, gut, abhaken, dann kann ich die nächste Person suchen.
Genau, weil es ist dann immer so ob. Also es ist dann nicht so ein offenes Ding, sondern es ist dann klar ja oder nein, oder?
Genau, eben daher.
Und wenn es heisst, ja, momentan nicht, schreibe ich halt immer, man sieht sich mehrmals im Leben, vielleicht trifft sich es dann etwas anderes. Aber jetzt möchte ich noch auf den Teil sprechen kommen. Du hast eigentlich eine kaufmännische Ausbildung. Und wenn man deinen Instagram-Account so liest, der Before a Job, willst du mir über die Zeit kurz eine Auskunft geben, wie du dich gefühlt hast, wie es so ist als junge Frau, die jetzt im Rostel sitzt, auf den ersten Arbeitsmärkten so ihre Spuren abverdient hat?
Also ja, eben, vielleicht noch, eben, ja, das KV gemacht, bin ja nach der Ausbildung noch 7 Monate auf England für einen Sprachaufenthalt, weil ich einfach so am Ende der Ausbildung so gemerkt habe, ich muss mal flüchten, ich muss einfach mal alles so, ja, ich bin Tapetenwachs und ich habe schon immer gesagt, ich wollte mal ein Zeitchen auf England und gefunden, ja, da kannst du das gerade verbinden mit Sprache lernen und so und kommst schon von daheim weg und kannst eigentlich sozusagen dein Leben in der Schweiz so mal hinter dir lassen und ja, einfach mal etwas anderes.
Einfach mal etwas anderes sehen, genau. Vielleicht ein bisschen Meeresluft schnuppern.
Ja, tatsächlich Meeresluft.
Ja, ja.
Ja, ich bin nämlich, also meine Schule ist wirklich in der Nähe am Meer gewesen.
Schön.
Und daher, ja, gewisse Wochenendausflüge mit meinen, wir haben bekannt in England und ich habe nachher eben gerade bei ihnen können wohnen.
Ah, cool.
Ich war zwar nachher nicht in der Stadt, gewesen, wo ich Schule hatte, aber ich konnte mit dem ÖV hin können, hatte dafür einfach mit dem ÖV lange Schulweg gehabt, aber ja, dadurch, dass ich unsere Bekannte in England seit Baby auf kenne, ist so wie, ja, du gehörst wie in die Familie und dann erlebst du so, sagen, vielleicht so das Familienleben in England noch mal intensiver wie sonst in einer Gastfamilie.
Und auch, wie ist es so als Mensch mit einer Behinderung in England? Wo gibt es dort eine Parallele zu der Schweiz und wo ist es unterschiedlich?
Also ich finde persönlich, in England sind viel hilfsbereiter wie hier in der Schweiz. Mhm. Ich glaube einfach, die sind sensibilisierter durch ihre Kriegsverletzungen.
Das ist überall so, wo gekriegelt worden ist, ist natürlich dann auch anders nachher das Standing, oder? Mhm. Natürlich ist unsere Krankenversicherung und Support natürlich eins an, wo jetzt vielleicht in England nicht so ist, wenn man so hört, aber so im Kulturellen ist es eher eine Vielfalt, wie ja. jetzt hier in der Schweiz.
Also dort ist wirklich, dort kommen dann mega schnell Leute entgegen, die fragen, hey, brauchst du irgendeine Hilfe, kann man euch helfen? Und gerade wenn ich ja mit den Eltern in England bin, habe ich ja meine Hilfe dabei sozusagen. Aber auch dann kommen immer noch die Leute fragen, oh, kann man euch irgendwie helfen, den Rollstuhl hochzulöpfen für die Stege oder so. Und du merkst halt einfach eben, die Hilfsbereitschaft ist schon viel besser und das ist irgendwie mega angenehm. Und gerade wenn du irgendwie in Kleiderläden oder so gehst shoppen, mhm. oftmals haben sie einen Rollstuhlkasse und sie werden dann schon, nein, nicht hässig, aber wenn du normal anstehst und nachher mit dem Rollstuhl vorgehst, habe ich das dann schon oft erlebt, ja, wir haben einen Rollstuhlkasse, steh doch noch einfach gerade dort hinten an. Und manchmal habe ich auch gedacht, ja, am Freitagnachmittag, wo ich frei hatte, ich habe ja Zeit. Mich stört es jetzt nicht, in dieser Schlange anzustehen. Es war ja nicht so eine Riesenschlange. Also kann ich auch gerade, weil du wärtest manchmal genau gleich, ja, bis kurz jemand Zeit hat.
Aber wenn dann noch mal jemand kommt, dann muss man doch das ja. zelebrieren, oder?
Nein, also dadurch sind schon die Engländer manchmal so, wenn du halt das nicht gerade so machst, dann sagen sie es halt schon so, ja, warum machst du nicht? Oder mach doch das nächstes Mal. Und, ja,
nein, ich habe einfach mit so lachen, ich war anderthalb Wochen in Schottland gewesen. Und dann, wenn so die Rollstuhltechnik dort war, oder die Rollstuhl allgemein, bin ich 20 Jahre in der Zukunft gewesen. Also dort war ich dann schon, dass sie noch mit dem Spitalrollstuhl umeinander fahren, wo jetzt wir fast Hightech-Geräte haben zum Vergleich.
Oder? Ja, das stimmt.
Aber jetzt eben, Debbie vor dem Job.
Erzähl genau, jetzt von dem. Jetzt abgelassen.
Nein, mach nicht. Er hat viel dazu. Platz. Alle hat da Platz.
Genau, und eben, als ich dann von England zurückgekommen bin, hat bei mir die Jobsuche angefangen. Also da hat kein aufs Raff sich zuerst mal arbeitslos melden. Und dann halt, ja, was macht man? Man schreibt Bewerbungen. Mit dem Raff hast du 12 Bewerbungen, die du im Monat musst schreiben.
Hübsch.
Ja, das ist natürlich. Am Anfang hast du schon noch irgendwie, das bringst du schon noch an, aber du hast nach gewisse Monate hast du irgendwie das Gefühl, du findest gar nichts Spannendes. Und ja, was machst du denn? Du fährst einfach Bewerbungen schreiben, die dich gar nicht interessieren und du weißt ja, da bekommst du eine Absage, aber du musst ja 12 Bewerbungen haben, damit du das Geld bekommst.
Und wie bist du denn dran? Also, hast du geschrieben, dass du im Rollstuhl bist? Hast du nicht geschrieben, dass du im Rollstuhl bist? Ich hatte da einen Kollegen, gehabt, der so mal einfach denkt, ich schreibe es nie mal rein. Und dann auch erwacht ist und dann auch gesehen, also von der Qualifikation her, ist besser gewesen als die, die eingeladen worden sind. Aber sie sind dann geschockt gewesen, dass er im Rollstuhl ist. Wie hast du es gemacht?
Ich habe es immer drin geschrieben. Ja. Also ich habe es nachher auch schon mal probiert, aber dort habe ich auch immer gerade Absagen bekommen. Daher habe ich wie das nicht herausfinden können. Aber ja. Ich habe es eigentlich immer drin geschrieben, so mit einem Satz, dass ich eben im Handrollstuhl hocke, aber ich kann noch Stege laufen, ich kann kurze Strecken laufen, ich kann mal aufstehen, um etwas oben runterzunehmen und einfach zum irgendwie wie das ihnen da schon ein bisschen Angst wegzunehmen.
Ja, die Angst ist, glaube ich, im ersten Arbeitsmarkt glaube ich, schon um.
Ja, und die Angst besteht genau gleich noch nach meinem Satz. So, ja, kann denn die das und kann denn die das? Und,
oder ist sie immer beim Doktor oder ist sie immer krank?
Aber ja, ich wollte es eigentlich auch mal ausprobieren, ab und zu mal nicht reinzuschreiben und dann halt einfach, dass wenn eingeladen worden wärst, dass du dann gefragt hättest, wie sieht das Buch mit der Rollstuhlgängigkeit aus?
Bist du an viel Vorstellungsgespräche eingeladen worden?
Nein. Also KV-mässig nein.
Weißt du warum?
Ich vermute, eben zum einen, wenn eine KV-Stelle ausgeschrieben wird, hast du locker 300 Mitbewerber.
Ja, also der Markt ist einfach übersättigt, meinst
du? Ja. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass gewisse Firmen einem absagen auf aufgrund vom Handicap, aber du kannst es nicht nachweisen.
Nein, das...
Weil wenn du es nachweisen könntest, dann hätte es ein riesengroßes Problem. Aber ja, ich vermute schon auch, dass wahrscheinlich je nachdem auch mal aussortiert wirst aufgrund
also vom Handicap. Also es ist einfacher zu sagen, dann wir jetzt mal vielleicht aussortieren, überspitzt gesagt, nehme ich, und dann uns dann über die Fußgänger noch entscheiden.
Ja, ich meine, sie haben eben locker noch 300 genau. andere Bewerber, die sie aussuchen können.
Genau, darum.
Sie können sich eigentlich genau die Person aussuchen, die fast 100% auf ihre Inserat passt. Und ich meine, das sind die wenigsten, die sich bewerben. Und ja, das ist dann halt schon halt der Frust.
Wenn und wie geht man da mental um?
Ja, ich bin halt einfach so gewesen, ja, dann ist es halt so. Aber es hat nachher schon auch Momente gegeben, wo ich mega Mühe hatte. Oder so, da denke ich wieder so, das Danke haben, ja, jetzt hast du schon wieder eine Absage und wirst nicht mal wirklich eingeladen. Und
aber du hast den eidgenössischen Ausweis gemacht. Also nicht einfach eine Anlehre. Also ja, von dem geht man ja dann aus, wenn man sich nicht so kennt. Oder ich habe eine kaufmännische Anlehre gemacht in der Institution. Also dort, wo ich die Lehre gemacht habe. Aber du bist ja dann noch eidgenössisch auch noch anerkannt. Also darum verstehe ich es nicht.
Ja, das verstehe ich selber auch nicht. Aber eben so ist, was wahrscheinlich auch noch ist, wenn du aus der Lehre kommst, hast du ja keine Berufserfahrung.
Ja, aber...
Und auf die Berufserfahrung, wenn du Inserat gehst, gehörst, das sind alle irgendwie immer so 3-5 Jahre Berufserfahrung. Aber
ja, aber nachher sind die Eltern, die dann viel Berufserfahrung haben,
ja, die sind nachher zahlt. Nicht, die sind zahlt.
Und zu teuer, oder?
Ja, genau. Also, es ist
da beißt so sich dann eben der Arbeitsmarkt. Aber bist denn du integrativ geschult worden? Also, oder hast du einen Sonderschul-Background?
Ich bin eigentlich von Anfang an ganz normale Kinski und in die Schule. Sie haben gesagt, am Anfang nach dem Kinski gefunden, sie wollen mich in eine Sonderschule tun. Und meine Mutter hat gefunden, das kommt für sie gerne in Frage. Also wenn der Versuch, mir zuerst ja, mich ganz normal einzuschulen, ich meine, wenn es dir wirklich nicht würde gehen, dann kannst du immer noch weiter schauen und sagen, hey, vielleicht ist es nicht das Richtige. Aber wenn du es nicht probierst, weisst du es nicht.
Das ist in den meisten Fällen so, ja.
Und ja, halt eben, ich komme aus einem kleinen Dorf und dort ist halt schon vielleicht nochmal so, ja, dass sie vielleicht das gar nicht haben wollen, weil, das ist, ja, weil sie vielleicht Angst haben, dass es ein Mehraufwand ist, aber...
Ja, aber da sehe ich dann eben schon auch die Luft, oder? Wenn du natürlich den integrativen Schulansatz greift jetzt und es funktioniert, aber es gibt manchmal schon so Ausreißer und so. Aber eben, dann haben sie einen Top-Schulabschluss, vielleicht noch Kanti oder sicher Zeck oder so. Aber nachher, der Arbeitsmarkt ist nicht vorbereitet. Und da sehe ich dann eben, da wird der Druck immer grösser auf den Arbeitsmarkt. Und da wünsche ich mir von den Firmen wie auch von der Politik gewisse Mechanismen.
Aber auch von der IV.
Von der IV auch, oder? Wenn ich sehe, wie sie auf mein Jobprofil sehr speziell, um das jetzt mal nett zu formulieren, reagieren, dann merkst du halt schon in den Köpfen der Politik, wie auch von der Gesellschaft oder jetzt auch von der IV, gibt es eigentlich zwei Jobprofile. Die Werkstatt oder das Kaufmännische mit dem Büro.
Genau.
Wenn natürlich dann nicht entsprichst,
dann ist das Problem.
Dann bekommst du einfach mit Pest oder Cholera und dann, weil man kognitiv stärker ist, geht man einfach ins Büro, auch wenn vielleicht kognitiv, also verbal oder irgendwie so etwas willst du machen, aber du bist verloren.
Genau, also ich habe es auch gemerkt, in der Lehrstelle suche ich dort, ja, ich muss sagen, ich hatte vorher noch eine Rückoperation gehabt, also mit der Skoliose, also Skoliose aufrichten mit Stangen im Rücken und hatte das nachher sehr in meiner Einschränkung in dem einen Schuljahr gelitten, weil ich einfach nichts hat dürfen machen,
ja.
Weil ich halt einen super Arzt, aber auch einen super strengen Arzt gehabt, wo bei mir auch gerade so mit Laufen technisch und eigentlich nur gesagt hat, daheim ein paar wenige Schritte oder in den Füßen und überall sonst, dann ist absolut Tabu gehabt. Und das ist sehr lang.
Ah, oh, ist nett.
Ja, aber ich muss wirklich
nein,
sagen.
Nein, ist natürlich streng. Und
ja, streng, aber.
Gesehen, oder?
Ja, es macht irgendwie auch Sinn. Und ja, als ich dort im letzten Schuljahr heisst es halt eben Lehrstellen suche. Und von der IV bin ich so unterstützt worden, aber ja, einfach, dass sie einen würde unterstützen, aber wirklich unterstützt worden bin ich nicht, weil es einfach
bist du ein Jobberater?
Ja, bin ich auch im Ask.
Von dem hört man ja einiges von den Einfällen.
Ja, also habe ich jemanden gehabt.
Und jemanden gut?
Nein. Es war eben genau so, dass in der Lehrstellensuche jetzt geheißen, schau, du musst selber schauen. Du musst einfach, wenn du ja einen Arbeitsmarkt hast, musst du selber schauen. Und wenn du eine Firma gefunden hast, kannst du zu mir kommen und dann schauen wir alles, dass es funktioniert. Aber wenn du nichts hast, selber schuld. Du kannst...
Du gehst in eine Institution.
Genau. Und wie näher halt das Schuljahr vorbei ist, ist irgendwann meine IV-Frau
ja,
gekommen, so, ja, was machst du jetzt? Was ist dein Plan B? Ich so, ja, pf, ich habe keinen Plan B. Und dann hat es ja, also, wenn du nichts findest, dann müsstest du vielleicht eben halt überlegen, ob du nicht in eine Institution gehst. Und dann habe ich dann gesagt, ja, so gut, dann können wir ja das mit dem Rosfeld mal ausprobieren, weil dann kannst du das anerkannte KV machen. Ich war sofort da und habe gesagt, gut, ich regle alles und hat einen super unterstützt.
Aber der andere Weg hat
anderer Weg nicht. Und das war aber nachher gleich auch lustig, als ich im Rosfeld war. Hast du mal so die Standortgespräche einmal im Jahr gehabt. Und ich war, glaube die einzige Lernende, die zweimal in den ganzen vier Jahren kein Standortgespräch hatte, weil meine IV-Beraterin gefunden hat, sie kommt nicht extra auf Bern, es läuft ja alles. Also, ja, das, ich war ihr nicht mal wert, gewesen, dass sie auf Bern gekommen ist. Und ich meine, es war ja nicht nur für die IV, gewesen, um zu sagen, was läuft wirklich nicht so gut. Es war ja einfach auch ein Informationsaustausch, gewesen, wie geht es weiter und so weiter. Und das ist ja der Punkt, wo die IV hat können, sich integrieren und sagen, hey, wie ist denn das und das und wie läuft das? Aber meine hat auch gesagt, ja, sie kommt nicht extra für irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde auf Bern.
Fühlt man sich auch sehr wertgeschätzt,
oder? Ja. Also gut, ich war ja froh, dass ich sie nicht sehen musste. Ja, aber ja, du denkst aber irgendwie so, ja, ich meine, es ist ja auch für die IV das Gespräch gut. Es ist ja eigentlich gut, wenn man alle Parteien an einem Tisch hocken. Das tut doch gut, einmal im Jahr. Aber ja, eben, das hat sie ja nicht interessiert. Und das ist halt schade.
Und dann, wie hast du auch trotz vielen Absagen dann die Kraft gefunden, aktiv für dich Werbung zu machen und eben dann vor einem Job und dann halt auch gewisse Servala-Prominenz ein bisschen darauf aufzulüpfen, dass wir ja da könnte mal einen Repost machen.
Das Ganze ist eigentlich wirklich ins Rollen gekommen, als ich in dem Stationär mal war. In dieser Redaktion, ja super Chef gehabt, wobei ich eigentlich das schon fast nicht gerne, wenn jemand sagen, dass er mein Chef war. Aber ja, er hat halt so ein bisschen den Redaktionsleiterposten gehabt und menschlich sind wir eigentlich mehr kollegial wie eben das Chef-Mitarbeiterin-Verhältnis. Ja. Und er hat dann irgendwie, ja, schon mal irgendwie so ein bisschen die Idee gehabt, das wäre doch auch mal noch etwas und so. Und dann habe ich gefunden, ja, könnte man mal ausprobieren. Und dann habe ich gefunden, dass er noch weiter überlegt und dann habe ich gefunden, komm, ich starte jetzt einfach mal Instagram. Ich meine, was kennst du auf Facebook, dass irgendjemand einen Aufruf macht? Und ich habe gefunden, das ist nicht meins.
Ja, und Facebook geht schon fast wieder in die ältere Generation.
Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, ich glaube jetzt nicht, die Leute, die ich auf Facebook habe, dass dort mir wirklich jemand ist, der mir helfen kann. Dass ich irgendwie weiterkomme. Und dann habe ich gefunden, ja, dann gehst du einen anderen Weg. Instagram, das macht niemand. Das habe ich niemand gefunden, der das macht. Und dann wie halt so, ja, probier es mal. Du fährst da wirklich bei null an.
Aber du bist, also ich merke auch, Facebook eben für meine Videos ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste, weil Facebook 3 Followerschaft ist. Aber um können Leute anzuschreiben und auch ein bisschen direkt ist natürlich Instagram mit den Stories natürlich schon eher besser, wie eben, wenn du jetzt siehst, Facebook ist ein bisschen eine Trolllandschaft geworden, aber in Instagram erreichst du eher noch gewisse Personen gerade. Natürlich auch nicht alle, wie jetzt gewisse Musiker reagieren, aber es ist eher noch, man ist schneller in Kontakt.
Ja, du kommst näher, also eher mal an jemanden an und dann habe ich halt einfach gefunden, ja, ich meine, man kann es ausprobieren, schaden tut es nicht.
Nein.
Und so kannst du vielleicht eben auch aufmerksam machen, hey, Jobsuche ist nicht einfach, es ist für niemanden einfach, aber mit einem Handicap ist es einfach für dich nochmal schwieriger, wenn du wirklich in den ersten Arbeitsmarkt willst.
Du gehörst einfach nicht zur Norm, fertig
ja,
aus.
Oder? Du gehörst eigentlich gleich nicht dazu.
Nein.
Obwohl die Schweizer ja immer würde sagen, wir sind ja gut integriert, aber nein.
Ja, integriert ist einfach, wir gehören dazu, aber wir
ja,
sind
wir
nicht
existieren.
Dazu. Also irgendwo gibt es sie, vielleicht weit auf einem Hocker oben in einer Institution oder am Waldesrand, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. So, nein, darum integriert ist nicht gleich Inklusion und Teilhabe.
Genau. Oder? Ja, und eben der... Und eben, dass du überhaupt Reichweite bekommst, musst du irgendwie Leute anschreiben und sagen, hey, schau, meine Geschichte sieht so und so aus. Und es würde mich mega freuen, wenn du mein Profil teilen würdest, weil du machst nicht Werbung für ein Produkt, du machst Werbung für etwas Sinnvolles sozusagen, du machst für eine Person Werbung, ja. Ja, wo du irgendwie vielleicht kannst weiter unterstützen und irgendwie nachher andere Kontexte spielen kommen, wo irgendwie vielleicht jemand sagt, hey, irgendwie dort ein Inserat
gesehen. Es geht nur über Beziehungen. Ja. Überall, auch im Job oder so. Es geht nur über Beziehungen.
Genau, und das habe ich gefunden, ja komm, man probiert das. Ich meine, ich bin immer noch im Aufbau, obwohl ich jetzt mein Praktikum habe, weil ich meine, ja, was nach dem Praktikum aus passiert, weiß ich auch noch nicht.
Ja,
je nachdem stehe ich ja wieder dort und sage so, hallo Leute, ich suche wieder.
Nein, aber eben, wir reden ja da, wo du bist ausgesteuert worden. Aber wenn du dir selber den Arsch böse gesagt nicht aufgerafft hättest, wäre niemand gekommen und hätte dir geholfen. Du bist eigentlich ausgesteuert gewesen, oder? Darum denke ich, ist die frontale Debbie vor dem Job natürlich nicht schlecht gewesen, dass überhaupt etwas geht, oder?
Ja, eben, ich habe nachher gefunden, ich meine, ausgesteuert kannst du jetzt einfach daheim hocken und gar nicht mehr machen, aber das ist wie das, was mir gar nicht in den Sinn gekommen. Würde ich auch nicht.
Wäre auch irgendwie.
Ich meine, wäre mir auch viel zu langweilig, sind wir ganz ehrlich. Das habe ich jetzt nur schon gemerkt durch Corona, was es jetzt da schon, er macht schon ganz seine Türen ganz zu, bevor es eigentlich im Sommer zugegangen wäre, dort letztes Jahr. Bin ich eigentlich wieder genau das gemacht, was ich eigentlich nicht wollte, daheim hocken und nichts machen.
Nein, und da denke ich eben, wenn man jetzt deine Bio anschaut oder jetzt auch vielleicht meine Social Media, es hat viel Schatten, das hat schon auch. Aber es ist ein Werkzeug für die Randgruppen, nicht nur bei uns, sondern auch sonst, dass wir einen Platz haben, wo wir uns auch zeigen können, egal ob es jetzt ein Mensch mit dunkler Haut ist und so. Also es ist ein Spielwiese daraus geworden, wo du gleich auch einen Teil kannst dazu beitragen, Sichtbarkeit zu generieren, oder? Ich glaube, wenn ich gesagt hätte, ohne Social Media, ich will gerne in die Medien, die hätte mich ausgelacht.
Ja.
Also, so. Und jetzt mache ich es selber und habe verschiedene Angebote auf dem Tisch, wo jetzt mir auch niemand glaubt und noch ganz andere Geschichten daraus gestrickt wird, aber ja, es ist halt so ein Werkzeug, wo ich dann wieder sehe, dass Generation 60 plus oder 50 plus jetzt langsam abgehängt wird. Also gesellschaftlich müssen wir einen Rahmen finden, alle an Tisch zu holen und nicht immer wieder sagen, du bist jetzt out und du ja. Gehörst wieder dazu. Aber das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Aber was mich noch würde interessieren, wie siehst du denn die Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung?
Ja, wenn ich so schaue, habe ich auch das Gefühl, viele mit einer Behinderung, die setzen sich gar nicht für sich ein. Die leben einfach irgendwie ihr Leben und ich finde das irgendwie wie schade, weil gerade ich muss halt einfach das Privileg schon fast gehabt, ganz normal in die öffentliche Schule zu gehen, die eigentlich die ganze Schulzeit und eigentlich schon, ja, ich habe mich eigentlich lange auch immer als normal angeschaut und eigentlich wie gesagt,
ja,
ich
sind wollte, wir ja auch, also ja, wenn man vor allem von Geburt anschaut, ist
ja.
Es ja eigentlich einfach eine Vielfalt. Also ich sage auch immer, ich bin nicht krank, ich bin so, also Entschuldigung.
Ja. So, aber bei mir war es ja. Eigentlich schon fast so krass, gewesen, dass ich, als ich jünger war, gar nichts von anderen Leuten mit Handicap etwas wissen wollte.
Könnten wir uns auch die Hand geben? kann mich auch als gehenden Rollstuhlfahrer definieren.
Ja, und das ist erst irgendwann halt später gekommen, dass offen gegenüber dem war. Weil ich habe mich halt früher nicht mehr so angeschaut, ich gehöre nicht zu denen, sorry, ich gehe ganz normal in die Schule, ich gehöre zu allen anderen, aber nicht zu denen. Und daher ist wahrscheinlich schon in mir innen eher, dass ich halt so denke mit, ey, es muss doch irgendetwas laufen, man muss sich doch auch für sich selber einsetzen, es muss einfach etwas geben, damit vielleicht auch Leute, die nach uns sind mit dem Handicap, dass die es einfacher haben wie wir. Und das
glaube ich, passiert durch das, dass der wirklich den integrativen Schulansatz wirklich anfängt zu greifen, weil wenn man jetzt schaut, du oder jetzt auch andere, die sich einfach das nicht mehr nennen gefallen bei einer Berufswahl, sagen, ja, du musst jetzt halt in eine Werkstatt oder du musst in einen geschützten Büroplatz, sonst sagen sie, ich habe einen Sekablut. Und da hoffe ich jetzt wirklich, dass die IV, und das ist ein bisschen überspitzt und sarkastisch, halt wirklich der Schritt ins neue Jahrhundert und auch so schafft und nicht vom letzten Jahrhundert. Sie ist aus den 60er Jahren, ja, aber man merkt es halt schon, dass sie vielleicht der Transfer ins neue Jahrtausend noch nicht geschafft haben. Und da wäre ich froh, das kommt halt nur, wenn sich Menschen mit Behinderung anfangen. Einfach sagen, nicht streiten, einfach sagen nein und probiere meine neuen Lösungsansätze, ein bisschen neue Optionen aufzutun.
Ja, und ich denke eben, gerade wenn vielleicht, ich würde sehr gerne im Medienbereich wirklich den Fuß fassen, hast du vielleicht auch nochmal Chancen, dass irgendwie das du vielleicht mal kannst mehr beeinflussen und einfach sagen, hey, das Thema ist wichtig, man muss irgendetwas machen, weil du kommst vielleicht, wirst eher gehört, wie jemand, der einen ganz normalen Bürojob hat.
Das ist so. Nein, du bist eines meiner Vorbilder, und das sage ich auch immer wieder. Und wir wären eigentlich fast am Schluss. Außer du hast noch eine Frage, zwei an mich. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich. Aber gibt es noch eins, zwei Fragen an mich?
Nein, eigentlich nicht.
Und sonst lösen wir das, wenn Kameras und Tonaufnahmen aufgelöst sind. Ich muss dir schon das eine oder andere erzählen, was jetzt vielleicht nicht für die Tonaufnahme gezählt ist. Aber ich möchte mich herzlich bedanken und bleib weiter und roll weiter deinen Weg. Du machst das schon.
Ja, wir machen beide das. Danke, dass ich da sein durfte.
Danke, danke.